Autogrammjäger, also Jäger bin ich nicht, ich bin ein Sammler. Ich sammle seit, weiß ich, ungefähr 20 Jahren Autogramme. Und bin dann so bei Autogrammstunden bei Saturn oder stand auch schon mal vor Hotels. Obwohl, das sind mehr die Jäger, also da, das ist nicht so meins. Weil, wie gesagt, ich habe auch unheilig 2-3 Mal bei Saturn getroffen. Der konnte sich an meinen Namen erinnern. Hat mich danach ins Hyatt Hotel eingeladen, um mit mir was zu trinken. Er wollte wissen, wie ich zu seiner Musik gekommen war, und das habe ich ihm erzählt. Bei der Trauerfeier meines Bruders lief ein Stück von ihm, Mein Stern, und da habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ja, der war fasziniert davon. Nur von der Geschichte, wie ich ihm das erzählt habe, von der Trauerfeier fasziniert, glaube ich nicht. Aber dass man ein Stück von seinem Repertoire nimmt, wo er doch eigentlich unheilig, und das in einer Kirche. Deswegen hat er mich eingeladen. Haben 20 Minuten im Hyatt gesessen und danach einen schönen Abend gewünscht. 2 Jahre später spricht er mich mit Namen an, mit Vornamen. Und das war schon Hammer. Das hat mein anderer Bruder ausgewählt, weil das bei ihm oder bei meinem verstorbenen Bruder im CD-Player lag. Und da hat er, oder lag die CD von Unheilig, und ich glaube, das ist auf der Phosphor gewesen. Und dann haben die sich die CD angehört und haben gesagt, das Stück spielen wir. Mein Bruder hätte es nicht gewollt, dass Kirchenorgel läuft für die Gedenkminuten, sondern es sollte etwas sein, was ihn bewegt hätte. Und da haben wir dieses Stück ausgesucht. Also ein gutes Verhältnis hatte ich, zu meiner Mutter hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis, zu meinem Vater weniger. Er war erster Grund, warum ich von zu Hause abgehauen bin. Er hat mich aber auch wiedergeholt, nach dem Motto, ich bessere mich und kommt nicht wieder vor. Es hat 2 Monate angehalten. Ja, er wollte sich ändern, und das kriegen wir alles hin. Bloß, wie gesagt, mein Vater war ein Tyrann. Und jedenfalls, das alte Klischee folgte dem, was eigentlich nicht sein sollte. Und da hat er mich nachher rausgeschmissen. Ich habe auch jahrelang, 5 Jahre, keinen Kontakt gehabt zu meinem Elternhaus. Und irgendwann bin ich in Hamburg Flaschen sammeln gewesen. Und da traf ich einen Bekannten, oder von mir war es ein guter Freund, der sagte, Mensch Jörg, du musst dich dringend bei deiner Mutter mal melden. Da ist was vorgefallen und alle machen sich Sorgen. Als erstes durfte ich dann mitkommen, konnte da duschen, konnte mir was essen, und dann habe ich von dort aus mit meiner Mutter telefoniert. Die erzählte mir dann, ja, mein Vater wäre verstorben. Das hat mich am Anfang kühl gelassen. Und mein Bruder, mein jüngster Bruder, wäre verunglückt. Ja, man hat mich ja in der Zeit nicht gesehen. Das war 2008. Wo Januar 2008 ist mein Vater verstorben. Ich sage jetzt Erzeuger, weil ein richtiger Vater für mich wäre anders gewesen. Ist mein leiblicher, aber ich hatte nicht so den Bezug zu ihm. Mein Bruder wurde am 18. Februar 29 und ist dann verunglückt. Im März verunglückt und im Juli verstorben. Ja, in mehreren Krankenhäusern. Er wurde künstlich beatmet, künstlich am Leben erhalten, weil er den doppelten Schädelbasisbruch hatte, mehrere Wirbelverletzungen. Und er wurde von einer Klinik zur anderen gereicht, eigentlich immer nur als Notaufnahme, was nicht mehr länger ist, glaube ich, als 4 Wochen. Danach musste er woanders hin, weil er hatte keine Patientenverfügung. Und war eine harte Zeit. Aber ich habe es danach dann geschafft, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Vor allem das Schlimmste war, wo ich meinen Bruder dann, ich glaube in Kiel war das, im Krankenhaus gesehen habe. Er sah nicht aus wie vorher. Er war aufgedunsen. Keine Reaktion. Alles noch blau von Hämatomen. Und ich bin aber froh, dass ich so Abschied nehmen konnte, dass ich ihn einmal noch direkt berühren konnte, dass ich noch mich von ihm verabschieden konnte. Für meine Mutter ist es halt hart gewesen, den jüngsten Sohn als erstes verlieren. Ich war mehr das Mutterkind. Mein anderer Bruder, der ist eineinviertel Jahr jünger wie ich, der ist total nach Vater gewesen. Und der Jüngste kam dann 7 Jahre später. Also der war fast 9 Jahre jünger wie ich. Ich habe auf meinen jüngsten Bruder aufpassen müssen, wenn meine Eltern nicht da waren. Aber ja, so ein richtig brüderliches Verhältnis. Das ist gestrichen. Also bei mir, das ist aus der Vergangenheit. Früher gab es immer nur Häme und Streit. Nach dem Tod meines jüngsten Bruders sind die wir von der Familie übrig geblieben sind. Sprich, also Ulf, mein anderer Bruder, meine Mutter, wir sind eng zusammengewachsen. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt nicht voneinander da sind, wann dann? Und das war eigentlich das Schönste. Also wie gesagt, die Trauerfeier und die Beerdigung hat die Familie wieder. Und das hält bis heute. Ich habe mal als Propagandist für eine Schallplattenfirma gearbeitet. Ja, im Endeffekt habe ich vor einem Karstadtladen war's, CDs verkauft für eine Plattenfirma. Und sowas nannte sich da schon Propagandist, weil Propaganda für... Ich habe ja nur die Artikel von der Plattenfirma verkauft. Und naja, das... es hat Spaß gebracht. Musik habe ich immer gern gehört. Also verkaufen konnte ich sie auch. Das war alles in Ordnung. Habe ich gern gemacht. Also... ich habe sämtliche Autogramme, wenn ich sie alle aufzählen sollte, hätte ich um die 2000. Also ich höre zum Beispiel gerne Deutschen Soul, den Stefan Gwildes. Wenn ich den kenne ich auch persönlich. Wenn ich den in der Stadt treffe, der hat immer Zeit für ein paar Worte. Oder wir trinken mal zusammen einen Kaffee. Oder im Winter war es ein Glühwein. Gesungen habe ich mal, aber einfach nur just for fun. Es war der Fratello-Chor. Ich bin ja damals nach Rom gereist mit einer Delegation von Hinz und Kunz. Und da haben wir danach unsere monatlichen Treffen. Die fanden immer Montag statt. Und wir haben wir waren 6, 7 Leute. Wir haben gesagt, ach komm, lass uns doch noch einmal mehr treffen. Singen wir gemeinsam. Wir haben alte Volkslieder gesungen, wir haben Schlager gesungen. Julia hat uns auf der Gitarre begleitet und das hat Spaß gebracht. Aber irgendwann hat sich das Ganze wieder aufgelöst. Es war einfach gigantisch, sowas vergisst man nicht. Das erste war überhaupt in Italien gewesen. Dann gleich Rom, Vatikan. Wir sind von morgens um 7 bis abends um 10 eigentlich fast nur auf den Beinen gewesen. Und es war phänomenal für uns alle. Also wie gesagt, jeder hat was Neues erlebt. Und wenn ich noch dran denke, wie der Franziskus den Petersdom betreten hat, der wurde empfangen wie ein Popstar. Alles stand auf, alles jubelte, alles applaudierte. Die Leute haben gesungen und der hat sich so viel Zeit für die Menschen genommen. Es war, ist unvergesslich. Das ist... wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich schon fast wieder Gänsehaut. Es waren insgesamt, hatte der Papst ja 4.000 Wohnungslose eingeladen. Und allein das mit der Koordination, wie die das alles hingekriegt haben. Und vor allem, dass alle hinkamen und auch alle heil zurückkamen. Das war schon fast wie ein Wunder. Also irgendwo hatte das schon mit einer Fügung zu tun. Also das war sogar unsere Chefredakteurin, Birgit Müller, sie hatte ihren Ausweis der war weg. Und unser Reiseführer, der das Eis managte, der hat das dann nachher beim Zoll durchgekriegt, dass Birgit mit ihrem Presseausweis durch durfte. Und kurz hinter ihr stand dann noch einer von unseren Hamburgern, der hatte seinen Ausweis auch irgendwo verlegt, der war auf einmal nicht mehr da, der ist mit der Krankenkassenkarte durchgewunken worden. Also wenn man das überlegt, also ist schon Wahnsinn, wie das da alles funktioniert hat. Auf der Straße insgesamt zwischen 6,5 und 7 Jahren. Also von 1989 war die erste Zeit, dann danach nochmal. Also mein Leben waren Höhen und Tiefen. Aber ich denke mal, jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Es ist ja hart. Man hat das Gefühl, man ist nichts wert. Auf einer anderen Art hat man aber auch gesagt, hier bin ich frei, hier kann ich, hier sagt mir keiner was. Umkehrschluss, klar, es wurde alles, man wurde beschimpft. Ja, du Penner, seh doch zu, dass du Arbeit kriegst, oder weg hier, du stinkst, oder bin zusammengetreten worden. Das sind alles keine schönen Erinnerungen. Aber ich meine, ich hatte auch irgendwann keine Kraft mehr. Bloß mag es auch wieder Gottesfügung sein oder irgendwo, wenn ich ganz unten war, war irgendwie entweder habe ich jemanden aus dem damaligen Bekanntenkreis getroffen, der gesagt hat, Mensch, nun sieh zu, oder es passiert immer irgendwie was, wo du dann doch wieder positiv mit dem Leben umgehen konntest. Ganz unten, wenn du dich aufgibst, wenn du meinst, es geht nichts mehr, es geht kein Weg mehr irgendwo hin, wenn du irgendwo in der Sackgasse landest und bis am Ende angelangt, ist nach dem Motto, ja, jetzt noch einen Schritt weiter und oder wie gesagt, vor so einem großen Abhang. Stehst am Abhang und noch einen Schritt weiter wärst du weg gewesen. Irgendwas hat mich da immer wieder rausgeholt. Ich glaube für mich, ich gehe nicht in die Kirche, ich bin auch nicht in der Kirche drinne, aber es muss da irgendwie eine Macht geben, die auf dich aufpasst oder die dich beschützt irgendwo, oder ich glaube in der Not, wenn der Mensch in der Not ist, fängt er doch wieder an zu glauben. Und es ist wahrscheinlich irgendwie eine Fügung gewesen, wenn ich überlege, ich arbeite jetzt bei den diakonischen Diensten im Seniorenheim. Die legen keinen Wert drauf, dass ich in der Kirche bin, aber dass ich mich nach deren Regeln gut verhalte oder richtig verhalte. Und von daher, ich kann es nicht ausschließen. Ich glaube, aber wie gesagt, nicht so als fester Christ. Und ich glaube für mich. Und ich denke mal, da ist irgendwo so ein Weg, was dir dann vorgegeben ist, oder ich weiß es nicht. Mein Beruf macht mich wahnsinnig glücklich, weil ich dem Menschen, mit dem ich zu tun habe, etwas Gutes, ich kann in ihm was Gutes bewirken. Ich bin für seine sozialen Momente da, für sein soziales Leben, ich mache Gedächtnistraining, ich mache Plattdeutschrunde, ich mache eine Zeitungsrunde, wir machen Raterunden, Einzelgespräche. Ich mache auch, ich begleite die Leute. Normal heißt dieser Beruf Alltagsbegleiter. Und ich weiß, dass jeder Mensch, der da, oder fast jeder, der bei uns einzieht, nicht nochmal umzieht. Kommt zwar auch mal vor. Und diesen Menschen begleite ich bis zum Schluss, auch in der letzten Phase. Und das gibt einem so viel Kraft und so viel Freude, weil man in den Augen eines Menschen sieht, wenn sie anfangen zu strahlen, halt stopp, du hast was bewirkt. Auch wenn sie es in einer Stunde oder am nächsten Tag wieder vergessen haben. Aber für diesen Moment etwas zu machen, das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Also diese Erfahrung, die ich auf der Straße gemacht habe, die hilft mir wahnsinnig weiter. Und vor allem auch, die ich auf der Straße gemacht habe, die ich beim Hin- und Kunstverkaufen erlebt habe, diese Erfahrungen, die helfen mir jetzt natürlich wesentlich weiter, weil ich mich leichter in Menschen hineinversetzen kann. Ich kann aus anderen Erfahrungen, kann ich denen auch weiterhelfen. Also das, was ich gehört habe, nehme ich ja für mich auf und kann dieses umtransportieren auf andere Menschen, einfach nur um ein Weg der Hilfe zu sein. Klar werden auf der Straße Sachen, oder lernt man Sachen, die man später eventuell gebrauchen kann, aber jeder Mensch setzt das ja anders für sich um. Und bei mir war es wichtig, dass ich was für den Menschen tun kann. Und dadurch waren meine Erfahrungen eigentlich der beste Lehrmeister dafür. Sich auf Menschen einzulassen, einfach zuzuhören. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Wie gesagt, ich brauche auch manchmal jemanden, der mir zuhört. Und nicht nur einer, der mich vollsabbelt, sondern einer, der mir zuhört. Und genau so ist das ja auch mit den Personen, mit denen ich jetzt beruflich zu tun habe. Sie brauchen mal einen, der ihr Wort einfach nur mal anhört und eventuell dann was zu sagt. Ich will ihn weder verbessern noch irgendwie. Ich kann auch nicht sagen, du, das mach mal lieber nicht, weil wenn der Mensch meint, ich muss das jetzt von mir geben, hat er das Recht dazu. Und ich darf ihn da freie Bahn lassen. Ich darf ihn nicht verbessern. Ich höre gerne zu und vor allem ich nehme das für mich auf. Man bildet sich natürlich dann auch selber sein eigenes Bild dazu oder es prägt sich dann automatisch irgendwie. Man hat durch eine Geschichte, die man gehört hat, hat man ein Bild und dieses kann man weiter transportieren. Und wenn ich unseren Bewohnern zuhöre, die haben das Gefühl, sie werden verstanden, sie werden gehört und sie werden nicht korrigiert, was eigentlich eine Bestätigung für das Leben ist. Doch, Kunst interessiert mich schon. Ich schaue es mir gerne an. Das, was mir gefällt, sehe ich mir dann auch häufiger an. Dass ich mich da auskenne, möchte ich nicht sagen, weil Kunst ist relativ. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Oder wenn es mir gefällt, ist es gut. Da kann ich nicht sagen, das ist eine schlechte Kunst oder ist ein schlechtes Bild, weil jeder Mensch ist individuell und findet andere Sachen gut, die nicht jeder gut finden muss. Dass man selber zum Künstler wird? Nee, eigentlich nicht. Ich war jahrelang Kind zum Künstler, aber so ein reines Kunstwerk, nee, das konnte ich mir noch nicht vorstellen.
Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich fühle mich verstanden.
Toller Tag. Tolle Erfahrung.
Ich fühlte mich gut aufgehoben und gut betreut.
Es war eigentlich ziemlich viel. Ich wurde befragt zu dem, was ich mache, was ich gemacht habe, wie ich dazu stehe. Und wenn ich überlege, dass aus so einem Interview dann Bilder hergestellt werden, gemalt werden, ist schon faszinierend. Weil es gibt, man kann sich gar nicht vorstellen, was geht da so in dem Kopf vor, wenn man das auf Bild sehen würde. Und ich meine, es war genial wiedergespiegelt. Das sind wir nicht alle ein wenig Künstler? Ich meine, nur hat man etwas in der Hand, wo man sagen kann, das ist mein Bild. Es stammt aus nicht aus meiner Feder, sondern aus meinem Munde im Endeffekt. Und sowas, ja, es ist Kunst, wirkliche Kunst. Also was mir gerade eben in den Sinn kam, war Regenbogen. Ich mitten in einem Regenbogen. Das andere Gefühl, was ich bei dem Bild habe, ist, ich reflektiere den Tag und es geht alles einmal noch direkt an mir. Es läuft alles noch einmal ab. Ich kann zufrieden
den Tag beenden. Regenbogen trifft es auch nicht ganz, aber wie wär's, innere Reflexion. Ich nenne mein Bild innere Reflexion. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Schaut euch mein Bild an in der Homeless Gallery. Ist echt Hammer.